Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
He's got the whole world in his hands. Willkommen. Es ist 7.53 Uhr, Sonntag, der 9. Oktober. Heelturn, der Sport1 Wrestling Podcast, neue Folge mit meiner Wenigkeit Markus Hinselmann und meinem Partner Martin Hoffmann. Frühen guten Morgen, Martin.
Dass du in der Früh schon so gut singen kannst, das ist beeindruckend.
Ja. Ja, wenn man, du weißt es besser als jeder, wenn man kleine Kinder hat, ist 7.53 Uhr keine Uhrzeit.
Er kommt auf den Schlafrhythmus an, aber ja.
Also von daher, ich habe schon Real Life Extreme Rules hinter mir, du sicherlich auch. Und deswegen auch dieser musikalische Einstieg in die heutige Folge. Weil ich glaube, es gibt kein größeres Thema in der Wrestling-Welt zum jetzigen Zeitpunkt als dieses. Aber das kann ja heutzutage schnell gehen. Deswegen, wie schon angedeutet, ist Sonntagmorgen. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wird es erst Montag sein. Deswegen verzeiht uns alle neuesten Entwicklungen innerhalb der letzten 24 Stunden. Die haben wir nicht reinnehmen können in die neueste Folge. Aber ich glaube, Extreme Rules hat schon geliefert. Deswegen lass uns doch einfach direkt mal reinspringen. Und da fangen wir an gleich mal mit dem Höhepunkt. Als Matt Riddle seinen Sieg gefeiert hat, ging schon das rechts unten am Bildschirm Logo, WWE-Logo rein, da man dachte, jetzt ist zu Ende und dann gehen die Lichter aus. Und dann kommt dieses, also ich würde es schon Comeback-Spektakel nennen.
Ja.
Also das ist, also holy moly, das war unique, grandios, ergreifend und man weiß eigentlich genauso viel wie vorher. Außer, dass man jetzt halt Bray Wyatt gesehen hat. Ich meine, das war ein offenes Geheimnis. Aber wie es weitergeht und was passiert, heilige Maria Gottes. Nett. Sehr nett.
Man weiß eine Sache mehr. Er ist Bray Wyatt. Er ist nicht The Fiend.
Das stimmt, ja. Aber The Fiend war ja auch da.
Ja, aber ich glaube, das Signal war jetzt dann schon deutlich, dass er hier jetzt ohne Maske unterwegs ist oder ob das jetzt nur noch eine Einzugsmaske ist, diese neue Maske, die man wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich jetzt auch noch einige Deutungen jetzt noch geben wird, was das zu bedeuten hat mit dieser neuen Maske. Aber ja, genau. Aber das, ja, es war schon ein bisschen back to the roots, was dann halt die Frage aufwirft, okay, was gibt's da eine neue Gruppierung? Es ist ja auch We're Here, nicht I'm Here, aber gut, okay, das ist immer We're Here. Aber ja, man wird sehen. Aber ja, also dieses ganze, also ich sehe ja schon teilweise Diskussionen darüber, so von wegen so, naja, wie viel bringt dieser Rückkehr wirklich? Seine Matches waren ja immer nicht so gut und waren ja zuletzt nicht so gut und der Charakter hat auch andere Charaktere kaputt gemacht. Seth Rollins hat es ja neulich in einem Interview sogar selber gesagt. Aber man muss trotzdem auch einfach mal sehen. Also Wrestling besteht aus mehreren Elementen und einfach, wer so ein Element liefert, wie Bray Wyatt das liefert und wie er damit die Fans, ja, in der Hand hat, no pun intended, doch pun intended, das ist einfach ein Wert an sich und den muss man auch irgendwo zu schätzen wissen. Und das ist riesig, was er jetzt hier schon wieder auf die Beine gestellt hat.
Das ist wirklich, also sensationell, so das hat man, hab ich noch nie gesehen und wie man quasi gesteigert, die Spannung gesteigert wurde, dieses Firefly Funhouse verstaubt und die ganzen Charaktere in der Masse drin. Also viel besser kann man ein Comeback nicht einleiten. Und Wrestling ist ja immer
die ganze Kampagne schon vorher.
Genau, richtig.
Also, wo ja quasi manch einer sagt, also immer wenn ich lese, oh, das war doch schon abzusehen, das war doch schon zu erwarten. Ja, ja, das ist der Sinn der Sache, dass man mit dieser Kampagne darauf hingewirkt hat, dass die Fans nicht vollkommen überrascht sind, sondern ja, es ist einfach eine eigene Form von Suspense, zu wissen, was kommt, aber man weiß nicht, wie es kommt. Ja, es ist nicht immer nur, ein Krimi kann nicht nur deswegen spannend sein, wenn man nicht weiß, wer der Mörder ist, sondern es geht auch darum, es gibt auch einen Weg, eine Spannung zu ersteigern, indem man schon weiß, wer der Mörder ist und es nur darum geht, was passiert jetzt und wie kommt man ihm auf die Schliche oder wie ist es genau passiert, was ist das Motiv, was auch immer. Ne, aber und das, also sowas ist für mich einfach um Längen besser, als jetzt einfach das jetzt einfach zu droppen und zu sagen, oh ja, jetzt kommt hier aus dem Nichts, geht das Licht aus und es kommt Bray Wyatt. Durch diese ganze Vorbereitung, durch diese ganze Einstimmung, durch dieses ganze, diese virale Kampagne, so geschickt sie da inszeniert worden ist, kommt einfach ein ganz anderer Wumms in die ganze Geschichte hinein, weil dadurch, dass die Fans halt schon direkt wissen, ah, jetzt passiert's gleich, ne, und dann sind schon gleich die Handys an, die Fans sind schon die Fireflies und die Spannung ist groß und erwartungsvoll und die Atmosphäre ist total dicht und trotzdem drehen ja alle durch, wenn dann Bray Wyatt am Ende wirklich auftaucht und wie er auftaucht. Also, ja, das ist einfach, also in der Hinsicht, wie man Storytelling betreibt, wie man ein Comeback inszeniert, da macht Bray Wyatt einfach keiner was vor. Ja.
Definitiv. Und interessant ist ja auch, als man schon dachte, dass Bray Wyatt revealed wird als Comebackler, es war ja in der Woche, nachdem wir unseren letzten Podcast hatten, in der AEW Grand Slam Woche, und da hat man ja gesehen, an den Einschaltquoten, wie gut das funktioniert. Ich meine, da hat ja, SmackDown 2,5 Millionen gehabt. Das ist ja ein Bestwert vielleicht für Fox allgemein, keine Ahnung.
Genau. Seit SmackDown war. Genau, und man kann es ja genau auch darauf zurückführen, dass es das Bray Wyatt-Segment war, weil der Peak war genau in dem Moment, in dem sich halt eben die Uhrzeit mit dem Datum übereingestimmt hat, was ja die Andeutung war, dass in der genau in dem Moment was passieren wird.
9:23,
ne? Nur wieder ein neuer QR-Code war. Aber dadurch hast du halt auch den Beweis und dadurch, dass es halt die Quote in den Wochen darauf wieder gesunken ist, das ist der Beweis, dass es da wirklich, das war die Erwartungshaltung für Bray Wyatt, nicht irgendwie, dass da irgendwas anderes in der Show da gerockt hat.
Absolut, absolut.
Ja, also man sieht, wie weit die Vernetzung Social Media fortgeschritten ist, denn im TV war ja nichts davon zu sehen. Aber ja, es hat einfach ein Rating ziehen können, einfach durch eine virale Kampagne. Vor allen Dingen halt auch in der Jugendzielgruppe, was ja auch das Hauptziel war. Und ja, also daran sieht man dieses World Wide Web. Man sollte es nicht unterschätzen.
Ja. Verrückterweise im Jahr 2022 nicht.
Gibt's den Blödsinn immer noch,
Thomas? Mann. Ja. Aber es ist ja wirklich interessant, ne, wenn man guckt, aus meiner Sichtweise ist das eins der legendärsten Comebacks oder Debüts aller Zeiten. Also bis hierher haben wir eine überragende Kampagne gehabt, ein überragendes Comeback. Aber die große Frage ist, wie lässt man den Charakter Bray Wyatt jetzt langfristig stark dastehen? Weil bei Bray Wyatt war es immer so, all seine Gimmickversuche waren großartig, waren gut, aber nach einer gewissen Zeit haben die ihren Zenit erreicht. Und das nicht nach einer gewissen Zeit, meine ich nicht nach 2-3 Jahren, sondern 6-7 Monaten. Und hier muss man jetzt ja mal einschreiten und was schaffen, damit das nicht der Fall ist. Wie kann man da aus deiner Perspektive aus nachhelfen?
Das ist jetzt wirklich die spannende Frage, ob wir einfach jetzt inzwischen eine neue Situation vorfinden. Weil eine spannende Geschichte, die jetzt in der Anbahnung dieses Comebacks ja schon war ja quasi in einem für mich äußerst spannenden Moment. Also so kurz nachdem Vince McMahon dann auch wirklich weg war, ist ja dann über Fightful nochmal so eine Enthüllungsstory herausgekommen, wo herauskam, ja, Bray Wyatt ist eigentlich schon seit langem unzufrieden damit oder war schon um WrestleMania im vergangenen Jahr damit auch unzufrieden damit, dass irgendwie seine ganzen Stories von dem McMahon-Regime nie vom Ende her gedacht worden sind. Ja? Also, dass diese Geschichte mit Alexa Bliss um WrestleMania 2021 da einfach inszeniert worden ist und man aber halt noch keine Ahnung hatte, ja, wie soll das eigentlich überhaupt ausgehen und was passiert da, was soll da rauskommen, was ihn sehr gefrustet haben soll. Das wirkte so ein bisschen wie, okay, Vince McMahon ist weg, jetzt kann ich es ja erzählen. Es ist zwar nicht, von wem es genau kam, ist zwar nicht bekannt, aber ja, man kann sich denken, von aus welchem Lager es auf jeden Fall kam. Und ja, das ist halt die Frage. Hat Triple H, hat sein Team, haben Ryan Katz, Gabe Sapolsky, die Leute, die Triple H durch die NXT-Mühlen begleitet haben, da eine einfach ein, ja, eine andere Vision dahinter oder sozusagen denken die eben vom Ende her, so wie das ja auch immer auch das Idealbild von Paul Heyman war. Oder ja, Gabe Sapolsky ist ja auch eigentlich das beste Beispiel dafür, was er bei Ring of Honor in den goldenen Zeiten von Ring of Honor da vollbracht hat, für diejenigen, denen der Name nichts sagt. Aber der hat ja auch einige ganz große und top inszenierte Stories gemacht. Also wer sich vielleicht noch an The Age of the Fall erinnert, das war ja auch eine ähnlich, auf natürlich kleinerer Flamme, aber ähnlich furios eingeleitete Nummer. Damals Seth Rollins auch, der junge Seth Rollins, Tyler Black, damals noch in einer der Hauptrollen. Jimmy Jacobs, der Anführer. Also wenn da einfach, es ist eigentlich gar nicht so viel, steckt da dahinter. Es geht einfach darum, einen Plan zu haben und sich zu überlegen, wie bringt man den zu Ende? Von Anfang an gedacht und bis zum Ende gedacht. Wenn das unter dem neuen Triple H-Regime jetzt der Standard ist und Bray Wyatt davon profitiert, dann wäre das gut. Es ist ja auch gerade erst eben ein, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, auch ein mit Marvel-Vergangenheit ein neuer, ganz neues Kreativgesicht da eingestellt worden. Der Name ist mir leider gerade entfallen, aber es soll jemand sein, der zuständig ist für das langfristige Storytelling bei WWE. Und er hat sich eben in dieser, wie es heißt, in diese Bray Wyatt-Kampagne auch schon eingeschaltet. Und unter anderem auch deshalb, weil er so persönliche Aktien in dem Thema hat, weil er WWE sogar auch schon mal von sich aus angeboten hat, hey, aus The Fiend, dem Charakter, cooler Charakter, da könnten wir ja so eine Art Film draus machen. Und ja, wenn da die richtige Energie dahinter steckt, dann kann das ganze, dieses ganze Bray Wyatt-Phänomen nochmal auf eine neue Ebene gesteigert werden.
Wenn ich dich mal ausreden lasse, dann nimmst du all meine Punkte weg und mein Zettel ist quasi leer gesaugt und ich sitze jetzt da wieder Trottel, der dir zusagt und ja, da gebe ich dir recht, Martin. Aber genau das mache ich jetzt in dem Zeitpunkt, weil genau diese Personalie, die du jetzt am Ende angefügt hast, der Name, der mir auch gerade nicht einfällt, dieser Mensch fürs Long-Term-Booking, allein diese Einstellung eines solchen Personells ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man anders denkt mittlerweile. Und genau das kommt Bray Wyatt zugute, weil...
Ihr hört mich tippen, weil ich jetzt diesen Namen google, weil das finde ich jetzt natürlich nicht...
Das können wir so nicht stehen lassen.
Das können wir so nicht stehen lassen, Moment. Der Mann heißt Rob Lee. Rob Lee.
So schwierig eigentlich gar nicht. 6 Buchstaben. Jetzt wissen wir es. Rob Lee. Müssen, ja. Dieser Mann könnte wirklich eine Position werden, die sehr viel Freude dem WWE-Fan bringt. Und gerade kurzer Einschub, man darf ja anscheinend auch wieder WWE-Fan sagen, weil Michael Cole hat es am Anfang von Extreme Rules auch gesagt. 15.000 WWE-Fans in Philadelphia. Er hat nicht vom WWE-Universum geredet. Interessante Side-Note.
Tja, da nimmt man AEW nimmt man der Jericho Appreciation Society wieder einen Gag weg, aber ja.
Ärgerlich.
Ja.
Deswegen, also, was wir jetzt bei Bray Wyatt vielleicht auch noch kurz andichten sollten, es gab ja immer diese Ideen und diese Spekulationen, Wyatt 6, jetzt ein Stable, jetzt mit den ganzen Charakteren, die aufgetaucht sind im Publikum, scheint es für dich ein realistisches Szenario zu sein, dass sich um Bray Wyatt jetzt ein Stable formiert, à la Wyatt Family. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, weil genau wie du es schon am Anfang gesagt hattest, die In-Ring-Schwäche ist ja weiterhin gegeben, wenn man da quasi drumherum ein paar starke Wrestler stellt, dass Wyatt nicht so sehr im Ring auf sich selbst gestellt ist, könnte er auch davon profitieren.
Ja, definitiv, ne? Wäre eine Variante. Man hat ja durchaus auch schon aufgehorcht, dass sein Bruder Bo ja auch schon gesagt hat, naja, mit der Ringkarriere bin ich doch noch nicht ganz fertig. Also das wäre ja zum Beispiel eine Option. Andere Optionen stehen sicherlich auch noch im Raum, im Free-Agent-Markt oder im Development-Bereich. Also vielleicht auch eine weibliche Verstärkung. Ja, man kann mal schauen. Also wird spannend.
Und was passiert mit Alexa Bliss? Es gab ja auch schon immer wieder Andeutungen, dass sie quasi ein bisschen zurückgezogen wird. Also da muss man jetzt ja was machen. Ist ja, also ist, man weiß halt,
oder
man
Liv weiß Morgan, halt, dass in, oder Liv ja. Morgan, wenn sie jetzt irgendwie in eine dunkle Seite verfällt durch ihre Niederlage gegen Ronda Rousey, auch ein Gedanke, den ich mir jetzt so gemacht habe beim Anblick dieses Pay-Per-Views und des danach Geschehens, aber man weiß es nicht, ja.
Ist halt einfach schön, dass man weiß, dass Vergangenheit auch noch wichtig ist. Wenn das jetzt Vince McMahons WWE wäre, wer Bray Wyatt jetzt zurück und es wird von null beginnen. Hm. Und hier an diesen ganzen Segmenten, die wir jetzt haben, gesehen haben, wissen wir, dass sich erstmal die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Hm. Und das ist halt schön zu wissen, dass alles, was man über die letzten Jahre geguckt hat, nicht einfach unter den Tisch geschoben wird, sondern dass es ein Bestandteil der jetzt entstehenden Story ist.
Und okay, in dem Fall möchte ich aber sagen, also bei Bray Wyatt Charakter, also da war die, also der hatte schon immer eine Tiefe, die auch auf die Vergangenheit zurückgereicht hat, was jetzt sicherlich nicht an Vince McMahon persönlich liegt, aber einfach damit, dass er die Freiheit dafür hatte, das so zu gestalten und auf eine gewisse Art und Weise zu gestalten, weil ja, Spiele mit der Vergangenheit, also das Firefly Funhouse Match 2020 gegen John Cena ist ja dafür das beste Beispiel. Ja, das war da schon immer Thema.
Ja.
Ja, die Ebene, wie sehr sich das halt jetzt in den Ring übersetzen wird oder in Storytelling kommende Fäden, das ist vielleicht die spannendere Frage, die vielleicht eine neue Qualität erreichen könnte. Ja.
Wer ist denn für dich das perfekte erste Opfer für den zurückkehrenden Bray Wyatt? Gibt viele.
Das ist echt eine interessante Frage, denn ich weiß, das ist schwierig. Also
ist er Face oder Heel?
Keine Ahnung, ne? Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Ist er... Eigentlich wäre er Heel, aber andererseits Roman Reigns ist der Champion und eigentlich kannst du schwer verkaufen, dass der nicht irgendwann, dass ein Charakter mit der Qualität nicht auf den Champion-Titel dann geht. Also finde ich schwer. Also vor allen Dingen, wer außer ne, hat das Format, dem Ganzen glaubwürdig begegnen zu können, jetzt mit diesem Schub, den Bray Wyatt da gleich schon bekommen hat. Also das finde ich eine knifflige Angelegenheit, ehrlich gesagt, ja.
Wenn er als Heel kommt, könnte zum Beispiel Drew McIntyre dagegen gestellt werden. Drew McIntyre, der eh gerade nur einstecken muss und ein bisschen dämlich dasteht, ist jetzt aber auch nicht so das gute Ziel vielleicht. Der sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Schwung kriegen. Also es wird schwierig, gleich den ersten Gegner treffend zu finden, weil, ja, es ist ja, schwierig. Die Zukunft wird es zeigen.
Ja. Naja, wir können auch mal Sachen offen lassen.
Müssen. Und das ist ja gerade das Schöne daran, ja. Und wir spekulieren so sehr. Wenn wir jetzt gerade über Extreme Rules reden, ich finde das so schön und imposant, wenn wir sehen, wir haben hier 6 Matches gehabt, ja. Nur, also man hat ja quasi Qualität über Quantität gestellt. Jedes Match, jedes hat einen richtigen Aufbau. Es gab keine random zusammengesetzten Pay-Per-View-Matches, wie wir sie aus diversen Pay-Per-Views der alten Ära kannten. Und es gab eine Geschichte hinter jedem Match. Und das allein ist schon so eine großartige Entwicklung. Ich meine, ich habe kein Match gehabt, das ich durchskippen wollte, was ich gedacht habe, jetzt gehe ich mal Pipi machen. Ich glaube, jedes hat irgendwie eine gewisse Relevanz gehabt. Und das ist schon cool.
Naja, ne? Und nicht jedes Match war stark, ne?
Ja.
Matches hatten Schwächen. Cross gegen McIntyre, auch morgen gegen Gordon Rousey. Aber was auf jeden Fall definitiv ein Unterschied ist, also man, allein schon, wenn man sich hinterher so durchliest, die Ergebnisse und wie es zu den Ergebnissen gekommen ist, es ist halt niemals, man denkt sich niemals, okay, das ist doch jetzt aber irgendwie Quatsch. Es hat alles seinen Sinn. Das ist schon wirklich auffällig, ne? Von vorne bis hinten, vom Aufbau,
absolut,
Durchführung, Ergebnis und man denkt sich, okay, daraus kann jetzt das und das entstehen, oder das und das. Also, es ist kein Gewurstel mehr. Das ist wirklich auffällig, ja.
Das ist wirklich, und das ist, macht so viel mehr Spaß. Ich bin immer noch gehypt, auch wie es Triple H am Freitag bei SmackDown gesagt hat, das ist just the beginning. Was passiert noch? Interessant. Wir haben gerade zur Zeit wirklich großartiges Wrestling über die ganze Woche verteilt. Ist mir egal, welche Promotion das ist. Und beide großen US-Promotions liefern gerade ein super Produkt ab. Und als Wrestling-Fan kann man sich einfach nur freuen.
Ja. Als Wrestler wahrscheinlich auch.
Hoffentlich, ja.
Die meisten, sagen wir es mal so. Ein paar Prozent anscheinend nicht. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen. Aber ja.
Redest du von Ali?
Wir kommen wahrscheinlich noch auf die Leute zu sprechen, die ich hier im Hinterkopf habe. Ja.
Ach so, die meinst du, okay. Ja, sicherlich. Ja. Aber lass uns erstmal, bevor wir in diese Kerbe schlagen, jetzt doch mal ein bisschen expliziter aufgrund der Nähe zum Event hin ein bisschen über Extreme Rules reden. Einfach mal kurz die Matches durchgehen, gucken, was wir erwartet haben, was passiert ist. Angefangen hat der ganze Event natürlich mit einem Banger. Imperium gegen die Brutes. Brawling Brutes natürlich. Die Brawling Brutes gewinnen ziemlich eindeutig am Ende. War aus meiner Sicht auch nötig, nach dem Ergebnis in der letzten Auseinandersetzung zwischen Sheamus und Gunther. Und es war einfach ein Top-Opening-Match. Und was ich mich jetzt rückblickend frage, ist, wie zur Hölle sind die Brawling Brutes eigentlich Faces geworden?
Tja, ne? So kann es manchmal gehen.
Das sind eigentlich die schönsten Turns, die einem nicht aufgedrückt werden, sondern die einfach natürlich passieren.
Ja, genau. Weil einfach Sheamus ist einfach ein Typ, der einfach liefert und einfach irgendwann nach dem so und so vierten Mal, wo du merkst, dieser Sheamus, der liefert dir eigentlich seit so und so vier Jahren eigentlich immer ab im Ring und bietet dir eine geile Show. Da magst du ihn dann halt plötzlich, ne? Wenn halt irgendwie nichts mehr dagegen spricht und WWE dem Ganzen sich nicht mehr entgegenstellt. Und das ist so eine organische Entwicklung, die hier genau passiert ist.
Ja, und da war halt Clash at the Castle der Initiator für, weil da halt diese, nicht die Heimcrowd, aber schon die Crowd in der Nähe seiner Heimat ihn doch maximal gefeiert hat. Und seitdem hat man richtig auch in den USA gemerkt, dass da sich was geändert hat. Und seitdem. Und ja.
Ja. Macht ja auch Sinn, kann man laufen lassen. Tut ja beiden nur gut. Also sowohl Gunther als auch Sheamus. Ja.
Siehst du denn Gunther jetzt geschwächt durch dieses Smackdown-Ergebnis und die Entwicklung von aus dem Extreme Rules Fight?
Dieser scheinbare, vermeintliche Tap am Ende, der sah fast ein bisschen zu sehr nicht nach nicht scheinbar aus, fand ich.
Ja, ja.
Aber prinzipiell fand ich das als Idee schon ganz sinnvoll. Das hatten wir ja auch öfter zuletzt irgendwie, ist ein Stilmittel, das ja jetzt zuletzt öfters in Gebrauch war, diese vermeintlichen Taps oder die aussehen wie Taps, hatten wir auch bei New Japan ein paar Mal, um so eine Story voranzutreiben. Ist eine gute Idee. In dem Fall fand ich die Umsetzung etwas fast schon etwas hakelig, weil es fast schon zu sehr nach wirklichem Tap aussah.
Absolut, ja.
Aber das war für mich das Problem an der ganzen Geschichte. Prinzipiell sehe ich kein Problem darin, weil ein Match der beiden nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und wenn das der Aufbau dafür ist, gerne. Ja.
Absolut, sehe ich auch so. Es war wirklich diese Handbewegung, die wirklich sehr nach Tap aussah. Er war nicht mal auf Höhe von zum Seil zu greifen. Es war so ein Tap-Tap, anstatt greifen-Tap. Es war schon, auch wenn meine Erklärung vielleicht gerade nicht ganz klar war, aber ich stehe da voll auf deiner Seite und sehe das auch so, dass das ein bisschen zu eindeutig war. Dann gucken wir mal, was sich daraus entwickelt.
Ja.
Ronda Rousey gegen Liv Morgan. Du hast es gerade schon angeschnitten. Da mache ich mal Anfang. Ich empfand die Paarung von Beginn an, also die ganze Fehde, als suboptimal. Klar, man will Liv stark dastehen lassen. Deswegen muss man sie gegen Ronda stellen, in dem Zeitpunkt, in dem sie den Koffer gegen sie eincasht. Aber wenn man sie stark darstellen will, ist für mich Ronda im Endeffekt nicht die beste Gegnerin. Ich habe Liv durch ihren Sieg damals in zweit, als sie Ronda gesiegt hat, nicht als stärkeren Champ angesehen, sondern vielmehr zweifle ich eher daran, wie Ronda hier verlieren kann. Wenn Ronda so ein Monster sein soll, ist es für mich schwierig zu akzeptieren, dass sie potenziell dreimal gegen Liv verlieren kann. Und das wäre im Endeffekt das Ende dieser Dominanz von Ronda gewesen. Deswegen fand ich das Ende, wie sie es jetzt eingeleitet haben, sehr charmant. Du hast Ronda wieder, die schon souverän gewinnt, aber Liv hat man nicht demontiert, sondern weiterhin für ihre Verhältnisse stark aussehen lassen. Was ja auch ein Schwachpunkt ihrer Regentschaft war.
Ja, dass sie halt so ein bisschen wie der Papierchampion gewirkt hat.
Genau, ist, ja.
Ne? Während, ja. Ja, ne? Wir haben ja, wer es gelesen hat, ansonsten empfehle ich es zu lesen, Liv Morgan hatten wir ja kurz vor Extreme Rules bei Sport 1 im Interview, wo sie auch darüber geredet hat und über den, was aus ihrer Sicht da schiefgelaufen ist, dass sie auch Buhrufe zuletzt bekommen hat. durch die Fans infolge des hakeligen Finishes beim SummerSlam, wo sie schon offen eingeräumt hat, ja, das da hat was halt nicht gepasst, das sah halt für meine Fans nicht gut aus, dass da der Eindruck hinterlassen wurde, dass ich da aufgegeben habe. Und das muss man jetzt gerade rücken. Und da hat Triple H eine Konstellation geerbt, die etwas undankbar ist. Aber ich finde auch, das, was man daraus machen konnte, hat man daraus gemacht. Ronda als neuer Champion ist einfach die logische Wahl. Sollte den Titel jetzt eigentlich mal so bis WrestleMania halten, bis zu ihrem Heimspiel in Los Angeles, das dann ja wahrscheinlich gegen Becky Lynch, wenn da nichts dazwischen kommt, vonstatten gehen wird. Liv Morgan ist noch nicht auf dem Level, aber ja, soweit hat man jetzt den Versuch unternommen, in dieser Fehde so viel für sie zu tun, dass sie dem Level jetzt mal näher rückt. Ja.
Und es war ja auch kein verkorkster Titelrun. Es war ja ein okayer erster Titelrun und drauf aufbauen kann ja noch was passieren, wenn sie sich weiterentwickelt.
Ja. Ja.
Und dann kommen wir mal zum meines Erachtens Lowlights der Card, auch vom Aufbau her. Karrion Kross gegen Drew McIntyre war ja im Endeffekt so, wie man schon gedacht hat, dass Karrion Kross gewinnt, durch die Hilfe von Scarlett. Mhm. Die Fehde hat bei mir halt überhaupt nicht gegriffen. Und ich verstehe auch nicht, wie dieser Sieg Karrion Kross beim Aufbau aus Monster Heel helfen soll, wenn er halt nur komplett auf die Hilfe seiner Frau sich stellen muss. Und zur gleichen Zeit sieht Drew halt wie der größte Honk aus jetzt nach seiner Gesangseinlage in Wales. Jetzt gleich wieder so eine merkwürdige Niederlage. Ich empfand das ganze Szenario als eher suboptimal.
Ja, das ist wirklich vielleicht Sache, wo ich so den ersten Flop von Triple H am Horizont da sehen sehe, weil irgendwo, was man sich von Karrion Kross auf Dauer verspricht, das ist mir immer noch ein bisschen rätselhaft, weil, ja klar, ne, so wie Vince McMahon, so wie es unter Vince McMahon gelaufen ist, das war, so hätte es nicht laufen müssen, also das war eine Vollkatastrophe. Aber ich weiß nicht, Karrion Kross im Ring ist er für mich nicht so herausragend, als körperlich ist er im Vergleich zu dem Wrestlermaßen, die bei WWE üblich sind, auch nicht so hervorstechend. Und ja, er hat was, aber irgendwie auch als Charakter, ne? Also gerade wenn du jetzt irgendwo siehst, was Bray Wyatt da so hinzaubert, so als düsterer Charakter, da steht ein Karrion Kross schon so ein bisschen doof daneben und denkt sich, ja, okay, bei dem wird halt der Bildschirm schwarz-weiß, wenn er kommt. Und ja, und ist so ein bisschen düster. Huiuiui. Also ich sehe noch nicht so ganz, was WWE sich da auf langfristig verspricht davon. Und könnte vielleicht der Vorbote jetzt schon gewesen sein, weil ja, Hammermatch war es nicht, ne?
Absolut nicht, nein. Aber wie du ja auch, ja, ein Flop, könnte jetzt ein bisschen früh davon, im Flop zu reden, aber das Potenzial dafür ist da. Und auch wenn man sich grundsätzlich mal anguckt, wer alles zurückgeholt wurde jetzt, ich weiß nicht, also Hitro scheint jetzt ja auch schon eher auf dem, ich meine, die ist jetzt schon da, um Legado del Fantasma zu pushen. Also, ja.
Die können sich natürlich auch gegenseitig pushen. Wäre das Idealszenario, aber ja. Ja, muss man sehen.
Es ist
halt auch, ja, Hitro ohne.
Es fehlt was.
Ohne
es
Swerve fehlt was. Ist halt auch, fehlt natürlich was, ne, ja.
Ich meine, die Matches sind eher mittelmäßig, um nett zu sein. Also eigentlich das Beste ist der Entrance. Bisher. Und ja. Schauen wir mal, also. Mal sehen.
Ja, ich sag mal so, ne? Das alles steht immer so ein bisschen, man muss alles immer irgendwo ins Verhältnis und in den Vergleich setzen, ne? Im Vergleich zu, was The Acclaimed bei AEW gerade mit einem ähnlichen Charakter da gerade auf die Bühne zaubern, da verblasst Hitro dann schon etwas dagegen, ja. Das ist mit einem ähnlichen Charakter, mit einer ähnlichen Grundidee.
Ja, ist richtig. The Acclaimed sind auf einem anderen Level, definitiv.
Ja, ja, ja.
Bayley gegen Bianca Belair. Das erste Women's Leather Match um einen Titel Habe ich mir sagen lassen. Mehrmals vom WWE. Mhm. Fang du doch mal
an. Ja, ne? Ja, gutes Match. Hat gepasst. Es ist, ich bin etwas unglücklich über die ganze Ansetzung, weil das Leitermatch einfach mal so in so einer frischen Fehde zu bringen, ohne dass es wirklich eine Bedeutung hat, ohne dass wirklich eine Story dahinter steckt. Also da in dem Fall ist das schon wieder so das alte, okay, es ist Extreme Rules, also brauchen wir irgendwie ein extremes Match, und ein Extreme Rules Match haben wir schon für Liv und Ronda. Da gibt's halt jetzt dann ein Leitermatch. Ja. Ja. Es ist die der Mythos dieses Leitermatches, ich meine, der ist eben ein bisschen geschwächt, und das halt so herzuschenken, finde ich immer ein bisschen unglücklich, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, wie gefährlich so ein Match eigentlich ist. Es ist ein bisschen so, als das so als eher so als Dreingabe auf so einem Pay-Per-View zu machen in einer Fehde, die noch nicht wirklich eigentlich das Level dafür hatte. Ja. Schwächt wieder diesen Nimbus mal wieder einmal mehr. Aber ja, zufrieden bin ich mit der Siegerin, mit der Inszenierung. Finde ich vollkommen in Ordnung, dass Bianca Belair den Titel noch behält, weil Bayley kommt noch zum Zug, da bin ich sicher. Aber jetzt Bianca Belair nicht sofort untergehen zu lassen gegen diese Herausforderung, ist, glaube ich, erstmal der richtige Schritt. Und weitere Schritt, wie es dann in der Fehde weitergeht, das kann man dann sehen. Aber auf jeden Fall wird früher oder später sicherlich Bayley dazuschlagen. Auf welche Art und Weise, das ist jetzt die spannende Frage, die man weiter verfolgen kann.
Mich hat diese Konstellation um ein Leather-Match herum gar nicht so gestört, weil ich vielmehr auf die Geschichte zurückgeblickt habe, quasi vor Baileys Verletzung. Ich meine, da haben Bianca gegen Bayley ja schon in einem Hell in a Cell-Match gegeneinander gekämpft.
Das auch nicht so wirklich
aber
so weit war, ne? Aber
nicht mal annähernd, es war halt dem Pay-Per-View geschuldet. Aber für mich ist das eine organische Fortführung von der, was vor 1,5 Jahren passiert ist, zu dem Punkt jetzt. Hätte es sein müssen? Nee. Finde ich es deplatziert? Auch nee. Deswegen war es vollkommen okay für mich. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Bianca gewonnen hat. Was mich sehr gestört hat an dem Match, Io und Dakota Kai kommen und wären wie zwei Schulgirlen abgefertigt von Bianca Belair. Das ist auch wieder so ein Verfall in alte Zeiten. Der KOD gegen die zwei gleichzeitig war schick, aber lässt die Tag Team Champions halt wirklich sehr, sehr schwach dastehen. Das hätte nicht sein müssen, ansonsten war es vollkommen okay, war jetzt nichts überragend Tolles, aber war gut. Und die Frage ist, lässt jetzt Bayley von Bianca ab oder geht's weiter? Mal sehen. Ich find's. Bianca ist mittlerweile an so einem Punkt. Sie hat jetzt als Face alles erreicht. Und jetzt wird's langsam schwierig, man merkt es auch schon vereinzelt beim Publikum, meines Erachtens, dass ein Entsättigungsgefühl einsetzt. Und jetzt muss irgendwie an einem Hebel gedreht werden, dass Bianca wieder diese komplette Liebe zuströmt, wie es jetzt die letzten knapp 2 Jahre war. Und das ist jetzt meines Erachtens die Challenge, weil Bayley ist maximal over als Heel. Die braucht man sich die nächsten 1,5 Jahre keine Sorgen machen. Aber bei Bianca muss man jetzt ein bisschen ansetzen. Ist das nur mein Gefühl oder hast du das auch schon so beobachtet?
Ja, generell stellt sich die Frage. Also ich meine, ich sehe Bianca Belair als Charakter dann nicht, da sehe ich schon immer noch, sehe ich schon seit Jahren immer noch Luft nach oben. Also klar, sie hat dieses coole als Charakter, aber ja, zum Teil ist der Charakter halt aber auch noch ein bisschen flach, ein bisschen zu sehr verlässt man sich auf diese Catchphrases, auf die EST, bla bla bla. Ein bisschen mehr Tiefe könnte da schon noch reinkommen, und das ist auf jeden Fall, ob das als Babyface gelingt, das ist ja immer die etwas schwierige Herausforderung, oder ob dazu irgendwann mal auf Sicht ein Heel-Turn sein muss, das ist die Frage, aber auf jeden Fall ist da noch Entwicklungspotenzial gegeben und vorhanden, um das noch mal einen Schritt weiter zu bringen, für mich.
Ja, da muss mehr Tiefe her, absolut, ja. Womit wir auch schon zum I-Quit-Match zwischen Edge und dem Leader vom The Judgment Day, Finn Balor, kommen. Was ich hier besonders interessant fand, war die vielfältigen Stories, die innerhalb dieses Matches erzählt wurden. Du hast auf der einen Seite Dominik, der erstmalig komplett gegen seinen Vater ausrastet, was ich echt imposant finde, wie WWE es gerade schafft, Dominik so gut dastehen zu lassen. Also Dominik ist ja wirklich nicht gut. Ich glaube, da können sich alle, sind sich alle einig. Aber wie viel Heat er zieht und wie er gerade dargestellt wird, ist schon, wird schon gerade das Maximalste rausgezogen.
Ja, man sieht, da steckt vielleicht doch noch etwas mehr drin in ihm als Typen, als man vielleicht vermutet hätte.
Ja?
Er ist ja noch sehr jung. Sehr, sehr jung, das darf man immer nie unterschätzen. Also fast alle anderen Leute, die bei WWE im Hauptkader auftauchen, haben einen ganz anderen Reifeprozess hinter sich. Reifungsprozess als Wrestler und als Charakter hinter sich. Vor dem Hintergrund muss man irgendwie Dominik Mysterio auch immer wieder bewerten. Und also gerade dieser Heel-Turn, die charakterliche Paarung mit Rhea Ripley, die sehr gut passt, diese gewissen Rückgriffe auf den Papi, auf Eddie Guerrero, auch auf den Heel-Charakter von Eddie Guerrero. Da steckt schon noch Potenzial drin. Wie weit Dominik Mysterio es zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere treiben kann, das muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall, WWE gibt das Beste, was sie haben. Und kann schon noch gut was draus werden, finde ich. Ja.
Der zweite Storystrang, der gerade für mich das Highlight war, glaube ich, die Fortführung, die kontinuierliche Fortführung von Beth Phoenix gegen Rhea Ripley. Dass sie Edge zur Hilfe kommt, kommt nicht unerwartet, und dass dann Beth gegen Rhea quasi erstmalig sich richtig auch Fäuste geben, war schon sehr gut und lässt die Vorfreude auf ein Match zwischen den beiden sehr hoch steigern. Und dann zu guter Letzt natürlich noch das Match an sich, Edge gegen Finn Balor. Ich fand, das Ende war schon so wichtig, also Finn Balor musste gewinnen und Edge sagt nicht I quit, deswegen war es klar, dass im Endeffekt irgendwas von seinen Liebenden mit seinen Liebenden passieren muss. Und wie man es jetzt gemacht hat, war alles fair und gut. Was mich allerdings wieder sehr stört,
Wurde ja auch schon, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, auch bei Raw, ja quasi schon angedeutet mit den Worten, there's nothing you can do physically to me to make me say I quit.
Ja.
Das war ja schon der Vorbote, dass da was im Busch ist in eine andere Richtung halt, ja.
Also von der Inszenierung her alles super, hat gepasst. Was mich halt stört ist, es kam ja Gerüchte von WrestleVotes, war es glaube ich, der Twitter-Account, der ja immer sehr akkurate News bringt, dass Finn Balor im neuen Regime sehr hoch angesehen ist und für einen sehr starken Run vorgesehen ist. Und wenn man das vorhat, dann hätte man ihn wirklich ein bisschen mehr alleine machen lassen können. Ich meine, er wurde ja schon maximal unterstützt von seinen Kollegen. Das würde ich als negativen Punkt sehen, ansonsten war es gut.
Ja. Naja, aber andererseits, das ist auch wiederum typisch WWE, da ist im Zweifel das Ziehen der unmittelbaren Heat durch die Eingriffe von außen wichtiger, und ich würde das nicht so als langfristiges Zeichen sehen, so von wegen, okay, der kann nicht alleine gewinnen, weil, na.
Nee, aber schade.
Vor dem Hintergrund müsste man ja quasi auch Roman Reigns und die Bloodline-Story dann sagen, okay, es wird Roman Reigns nicht stark genug dargestellt, weil, das ist in der Hinsicht natürlich kein Vorbote. Aber ja, man kann drüber streiten. Wäre es nicht, täte es nicht sozusagen einem Charakter als für sich heraus noch besser, wenn er einfach häufiger, als allein funktionierende Macht dargestellt werden würde. Aber ja, bei WWE ist das nicht ganz so hoch im Kurs wie anderswo.
Nee, richtig.
Und bleibt offensichtlich auch so. Das hat
genau. Ist
dann auch schon zu merken, der Trend, ja.
Das ist jetzt nicht so, was ich toll finde, aber mal gucken, vielleicht ändert sich's noch. Ansonsten muss man sich eben damit abfinden, dass die Prioritäten woanders liegen. Womit wir auch schon und final beim Main Event wären, Seth freaking Rollins gegen Matt Riddle in einem Fight Pit, hieß es, glaube ich.
Genau.
Also muss man eindeutig erstmal, bevor wir über das Ergebnis reden, überragend der RVD-inspirierte Anzug von Rollins und auch der Frog Splash von Seth, also in Philadelphia so eine RVD-Show abzuziehen, großes Kino. Und ansonsten, das Match fand ich jetzt nicht so, weil es nicht komplett mein Geschmack war, okay. dass Rollins all seine Fäden verlieren muss, das nervt mich allerdings. Das nervt mich richtig. Weil,
glaubst du, die Fäde ist schon vorbei?
Ja. Ich weiß es nicht, aber verlieren wird er sie. Weil Rollins ist einfach so gut, aber wann hat er das letzte Mal eine wichtige Fäde gewonnen? Ich kann mich nur an Niederlagen erinnern. Der macht ein Hammerprogramm nach dem anderen und müsste eigentlich den Main-Event-Titel halten und verliert eine Fäde nach der anderen.
Tja, aber der Main-Event-Titel ist halt belegt gerade. Ne? Das ist seit Jahren, jetzt ist mittlerweile seit Jahren das Dilemma. Ne?
Ja.
In der ganzen Geschichte. Ja.
Dann soll er Bobby Lashley besiegen jetzt, verdammte Axt.
Das wird mutmaßlich passieren. Ich sehe ja auch einen Heel-Turn von Bobby Lashley, vielleicht eben im Zusammenspiel mit Riddle am Horizont, weil da gab es ja auch eine kleine Andeutung in einer Begegnung zwischen Riddle und Bobby Lashley vor einigen Wochen, von wegen, super Typ bist du, aber misch dich bitte nie mehr in meine Matches ein. Das wäre ja ein potenzielles Szenario für Raw. Was ihr vielleicht schon, falls ihr später zuhört, schon hinter euch habt, aber ja, genau.
Wie gesagt, Sonntag, 9. Oktober, 8.33 Uhr, Stand jetzt. Noch nicht passiert. Ja, womit wir mit Extreme Rules am Ende werden. Ich möchte aber den WWE-Sektor nicht schließen, ohne nicht auch nochmal kurz das Thema Bloodline anzusprechen. Weil da in den letzten Wochen doch so viel passiert ist und so viel Sensationelles passiert ist, dass wir, glaube ich, in allen unseren Interessen ist und auch in dem Interesse unserer Hörer, dass wir uns damit mal kurz befassen. Also, bist du genauso begeistert wie ich?
Ich sag mal so, ich finde dieses ganze Storytelling um die Bloodline, also manch einer, ich sehe ja manchmal bei uns auf unserer Facebook-Seite, also es gibt Leute, die mögen das nicht, denen ist das alles zu dominant, aber ich kann diese Haltung nicht verstehen. Also für mich ist irgendwie, also die Story um die Bloodline, das ist irgendwo. Also, weißt du, seit Jahren rede ich davon, und gerade unter dem in den letzten Jahren des Vince McMahon-Regimes, dass der Entertainment-Betrieb, dass die Erwartungen an ein serielles Produkt höher geworden sind im Entertainment-Bereich in den vergangenen 10, 20 Jahren und dass ich nichts davon mitbekommen habe, dass Vince McMahon das irgendwie gerafft hätte. Diese Story um die Bloodline, das ist für mich sozusagen, ne, auf natürlich immer auf etwas kleinere Flamme, weil Wrestling ist ja trotzdem Wrestling, aber ja, das hat sowas von so einer kleinen epischen Netflix-Serie über ein Familienimperium, über ein die Irrungen und Wirrungen so eines kleinen Familienclans, eines Familienclan-Imperiums, also mit einem Hauch von Successions, mit einem Hauch von Game of Thrones im Wrestling. All diese kleinen Subtwists und Subplots, die sich da herumspielen um diese Regentschaft von Roman Reigns und seine Familie, wo der eine in die andere eine Richtung strebt und der eine in die andere Richtung, das ist halt einfach cool. Und jetzt diese Story da um Sami Zayn ist einfach der absolute Höhepunkt. Und dann noch die Einführung von Solo Sikoa, der so wie Joe Pesci in Goodfellas, der erste im Clan sich erweist, der am wildesten zuschlägt, aber dann auch manchmal so eine gewisse ungeahnte Präferenz hat, wie eben, dass er jetzt hier auf Sami Zayn Seite sich schlägt in diesem ganzen Konflikt mit Jey Uso. Das ist schon groß. Also
ja,
das ist ich bin schwer begeistert. Ja.
Es ist wirklich grandios, wenn du siehst, du hast auf der einen Seite Bloodline versus All nach außen hin.
Genau.
Und dann hast du im Inneren Jay gegen Sammy, Jay gegen Roman, Solo und Sammy gegen Usos maybe in der Zukunft. Du hast so viel Potenzial, auch innerhalb der Bloodline so viel Sachen zu machen. Also eine vielseitige Storyline. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in WWE gab. Das ist schon dominant, aber du hast auch 5 Leute drin. Du hast quasi 5 Leute aus dem Roster da drin, die maximal gerade SmackDown nach vorne pushen. Ohne Bloodline wäre auch SmackDown nichts. Muss man auch sehen.
Du siehst, das hat man auch in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich gemerkt, dass SmackDown nur dann die Arschow ist, wenn Roman Reigns da ist.
Ja.
Sonst ist es Raw wieder.
Aber selbst das, vor ein paar Monaten war die Bloodline, wenn Roman Reigns nicht da war, die Usos komplett lieblos hingeklatscht. Ja, mittlerweile geht's auch ohne Roman los. Durch die Zwistereien, durch Solo und Sammy jetzt und alles, ist eine grandiose Show und was Sammy zurzeit abzieht, ist sowieso, also A++. Ist ja, für mich, ich habe es in einem Tweet gesagt, für mich der absolute Wrestling-MVP zurzeit, was er abzieht. Mhm. Vor knapp 2 Wochen mit dem T-Shirt. Ich habe ich glaube, es gab noch nie ein Event, in dem die Internet-Wrestling-Community so emotionalisiert wurde aufgrund eines T-Shirts. Also es ist schon großes Kino.
Nee, einfach, also wirklich, wir sind, das ist ein Level, wie es, also seit den Zeiten, wo in der Attitude-Era so Leute hinter den Kulissen da saßen, die so einen anderen Anspruch ans Erzählen hatten. Ich meine jetzt nicht Vince Russo, ich meine so Run Your Words, Chris Kresge, der leider früh verstorbene, frühere Headwriter. Das Storytelling, was es seinerzeit um die Rock and Sock Connection gab oder um Kurt Angle und Triple H, dieses Liebesdreieck mit Stephanie McMahon, was diese Chris Kresge Storyline war. So ungefähr, daran knüpft das für mich jetzt wieder an. Ne, an das Niveau, das ja auch The Rock nach Hollywood getragen hat. Und Roman Reigns wird auch nach Hollywood tragen, bin ich auch langfristig sicher. Ja.
Ja. Also können wir diesen WWE-Sektor abschließen, damit zu sagen, dass trotz ein paar potenziellen Flops die Richtung in WWE mal weiterhin stimmt. Können wir das so stehen lassen?
Ja, natürlich, klar.
Sehr gut. Womit wir zu dem Thema kommen, wo die Richtung vielleicht gerade nicht ganz so stimmt, beziehungsweise man weiß es nicht. Vertragsverhältnisse in AEW. Mhm. Manche wollen anscheinend raus, dürfen nicht raus. Andere probieren ihren Ausgang zu erzwingen durch Fäuste. Andere unterschreiben neue 5-Jahres-Verträge. Viel los bei AEW. Lass uns doch mal mit John Moxley anfangen. Es wurde, ich glaube, vorgestern offiziell bestätigt in einer Pressemitteilung von AEW, dass er einen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Und für mich absolut sinnvoll für ihn. Selbst wenn er zu WWE zurückkommen könnte, würde er nie das Standing in WWE haben, was er jetzt in AEW hat. Mhm. Also Mox ist mittlerweile zum Aushängeschild der Promotion geworden und das absolut berechtigterweise.
Ja, er ist AEW. Er verkörpert mehr als alles andere das, was AEW ausmacht. Und deswegen ist es die logische Wahl für ihn, die logische Wahl für AEW. Und ganz, ganz wichtige Personalie, wichtigste, gerade noch vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Verlusts von CM Punk, ist das jetzt ganz, ganz wichtig, eben den Star, den Star zu binden, 5 Jahre zu binden, zu Sicherheit zu schaffen, Klarheit zu schaffen in der Hinsicht und auch nach außen das Signal zu senden, hey, diese Nummer mit CM Punk war ein Missverständnis, aber wir haben nicht nur dieses Missverständnis, wir haben hier den Winston Churchill quasi fast, würde ich mal sagen, von AEW, also weil der hat ja auch nach dem Abgang nach dieser Nummer um CM Punk die Blut, Schweiß und Tränen Rede gehalten vor der Kamera, die AEW zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sicherlich auch nach innen hin gebraucht hat und auch als Champion jetzt genau derjenige ist, den AEW nach innen und nach draußen braucht. Das ist auch für mich auch, deswegen war es auch völlig logisch, dass er jetzt den CM Punk beerbt und nicht schon MJF, der sicherlich der Nachfolger sein wird. Aber trotzdem war das für mich jetzt auch glasklar, dass John Moxley jetzt derjenige ist, der den Titel halt gewinnen und halten muss. Und um dieses Signal zu senden. Und ja, ne, also wer Hoffnung gemacht hat, sich auf John Moxley, Dean Ambrose mal wieder bei WWE zu sehen, ja, ne, also alles, was er in den vergangenen Jahren so gesagt hat und erzählt hat, hat eigentlich relativ deutlich gemacht, dass das nicht in seinen Planungen vorkommt. Auch mit dem Wechsel auf Triple H fehlt da einfach, ist da immer noch eine Kluft zwischen dem, was John Moxley haben will und dem, was WWE haben will. Und ja, die ist einfach noch vorhanden und bei AEW ist er einfach besser aufgehoben, so wie er Wrestling für sich definiert. Und dass er dann eben auch noch die Option New Japan hat, dass er noch zu GCW gehen kann und will, gehen kann, wenn er will. Das ist einfach, nee, da ist er am richtigen Ort.
Jo, ist er. Und in 5 Jahren ist er 41. Schauen wir mal, was dann passiert. Ist immer noch nicht zu alt für einen Wrestler.
Je nachdem, wie er bis dahin mit seinem Körper umgeht, aber ja.
Hoffen wir mal, dass es so weitergeht wie jetzt in den letzten Monaten. Aber was ich halt bei John Moxley wirklich erstaunlich finde, es gibt unglaublich viele Ex-WWE-Wrestler bei AEW. Keith Lee, Miro, Adam Cole, Bryan Danielson, etc., etc. Aber wenn ich in mich gehe, sind es für mich alles Ex-WWEler. Und bei drei Wrestlern, die auch von der WWE kommen, sehe ich das WWE nicht mehr in ihnen. Weil die so einen Quantensprung gemacht haben, seitdem sie WWE verlassen haben. Das ist für mich erstens FTR und zweitens John Moxley. Das sind für mich keine Ex-WWEler mehr, das sind für mich fast schon AEW-Eigengewächse.
Ja, ne? Ich sag mal so, ich habe ja schon mal gesagt, glaube ich, oder ich glaube nicht nur geschrieben, aber dass FTA für mich diejenigen sind, die ersten sind, die bei AEW ihr eigenes ein Hall of Fame-Vermächtnis aufgebaut haben. Mhm. Also für nicht ein WWE Hall of Fame, aber so ein richtiges Hall of Fame-Vermächtnis, ein unbestrittenes Hall of Fame-Vermächtnis, ganz eindeutig. Und Jon Moxley, ja, ist eigentlich, also man kann diskutieren, war schon WWE, seine WWE-Zeit mit The Shield ein Hall of Fame-Vermächtnis, aber auf jeden Fall jetzt ist es indiskutabel, dass wir hier ein Hall of Fame-Vermächtnis vor uns haben und das ist einfach, Jon Moxley ist Herz und Seele von AEW.
Absolut. Ich kann mich noch erinnern, als so mehr und mehr WWEler, große Ex-WWEler bei AEW geschrieben haben, da habe ich noch unter anderem gesagt, dass Jon Moxley untergehen könnte in dem Strom neuer Wrestler. Und Mann, ist das schlecht gealtert, was ich da gesagt habe. Mann, du.
Er wird oft irgendwie immer noch unterschätzt, ne?
Ja, was irgendwie da, tatsächlich. Mittlerweile ja. Nicht mehr, aber vor einem Jahr definitiv. Mittlerweile ist es so.
Ich lese immer noch von manchen so, ach, Jon Moxley ist der so toll. Der Stil gefällt mir nicht so ganz. Und ja, keine Ahnung, ne? Aber ich sag mal so, man hat doch echt vieles gemerkt, dass da einfach eine ganz andere Substanz dahinter steckt, als die Leute ihm zugetraut haben. Ne? Allein schon, also auch irgendwo, wie er in Japan empfangen wird, wie er bei New Japan empfangen wird, das ist für mich auch immer so ein, das ist auch so ein Marker, ne? Dass du so siehst, so von wegen, okay, da ist ein Publikum, das eine ganz andere Art von Erwartungshaltung hat und ganz andere Wünsche hat an das Publikum als jetzt so der typische Mainstream-WWE-Fan. Und dass der da einfach vom Start weg einfach quasi im Rang einer Gottheit war und so Erinnerungen weckt an die großen Gaijins der Vergangenheit, an Stan Hansen, an Bruiser Brody. Das zeigt was.
Jo, tut's. Aber wir haben ja noch andere Vertragsgeschichten in AEW angehen. Eine, die jetzt auch spannend, ja. Ausgeartet ist, mal wieder. Faustschläge, diesmal ohne Beißen leider. Aber ja. Andrade und Sammy Guevara haben sich ja über Twitter ein bisschen angeeckt, sage ich mal nett. Und dann bei AEW Dynamite am Mittwoch hat Andrade da wohl gerüchteweise als erster zugeschlagen, als er Sammy Guevara gesehen hat. Und darauf wurde er nach Hause geschickt, weil für Rampage, am vergangenen Freitag wäre eigentlich ein AEW-Karriere versus Mask Match angeplant gewesen zwischen Andrade und, jetzt fällt mir Number 10, fällt mir sein richtiger Name nicht ein.
Preston Vance.
Genau, Preston Vance. Womit man ja eigentlich die perfekte Storyline aus dem Boden gehoben hat, meines Erachtens, dass man mit den Online-Gerüchten spielt, dass Andrade raus will und zur WWE zurück will und daraus dieses Match macht, wo dann alle denken, dass Andrade verliert. Und dann macht Andrade alles wieder kaputt und haut jemand in die Fresse rein. Es ist doch zum verhext werden. Es ist doch... Ist der Mann da hat jemand 20 oder 15 oder...
Das ist eine gute Frage. Psychologisierungen sind immer schwierig. Ich möchte jetzt auch sagen, ich möchte hier nicht von einem Gerücht sprechen, weil das ist einfach, hier haben seriöse Journalisten recherchiert und ein recht eindeutiges Bild hat sich ergeben. Oh, das passiert, so passiert ist, wie es passiert ist. Es stand nicht bei TMZ in dem ursprünglichen Bericht, aber andere Journalisten haben danach recherchiert und mehrere Unbeteiligte haben den Hergang so bestätigt, dass Andrade zugeschlagen hat und Sammy Guevara sich nicht gewehrt hat, weil er schon wusste, dass das für ihn nicht gut ausgehen würde, weil es sind ja alle Beteiligten vorgewarnt worden nach dem Twitter-Beef, das ist ja den AEW-Oberen nicht entgangen. Er treibt Andrade um, ne? Was soll man sagen, ne? Er versucht gefeuert zu werden. Das ist ja irgendwo schon jetzt sehr eindeutig. Hat ja quasi auch schon in diesem Interview, in dem er ja auch dann diesen Kontakt mit, also im Fußball würde man sagen, er hat den Kontakt ja gesucht und gefunden. Diese Provokation gegen Sammy Guevara da losgelassen hat und Sammy Guevara, es fand ich auch nicht so gut beraten darauf, nachdem die Führungsfiguren von AEW die Wrestler gemahnt haben sollen, ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit auszubreiten, tut er genau das und gibt Andrade den Vorwand für eine Prügelei. Sicherlich meint er da ungefähr das ausgesprochen zu haben, was alle denken, und wahrscheinlich ist das auch so, aber trotzdem ist es halt, ja, mal wieder Unprofessionalität, aber ja, man muss es halt so sagen. Ja, Andrade scheint zu WWE zurück zu wollen. Man sieht es recht ganz eindeutig, es ist ja auch seine Ehefrau dort, da haben sich die Verhältnisse auch gewandelt. Vor einem Jahr haben wir drüber gesprochen, ob sie vielleicht ihm zu AEW folgen will. Jetzt sind wir wieder am umgekehrten Weg angekommen. Ja. Aber ich sag mal so, ne, es ist was Wahres dran in dem, was Sammy Guevara gesagt hat. Wenn du halt irgendwo bei WWE dich nicht komplett durchgesetzt hast und bei AEW dich nicht komplett durchgesetzt hat, dann liegt es vielleicht doch irgendwo nicht daran, wo du bist, sondern wer du bist.
Punkt. Und ja.
Ja, es ist, klar kann man die Hoffnung machen, okay, unter Triple H ist jetzt eine neue Situation bei WWE, aber irgendwo, klar, Andrade ist ein famoser, toller Wrestler, gerade wenn er einen guten Tag hat, kann er einer der Besten der Welt sein. Das Match gegen NXT, gegen Johnny Gargano oder bei AEW gegen Pac sind die besten Beispiele dafür. Aber ja, als Typ, die Ansprüche sind heute so hoch. Ich habe mich ja auch selber mal kurz mit ihm bei einem Interviewtermin unterhalten und dass die Botschaft, die er mir und auch anderen ja immer wieder gesendet hat, er würde gerne in die Fußstapfen von Eddie Guerrero treten, er wäre gerne der Modern Day Eddie Guerrero, aber er ist es nicht. Es fehlt, und man sieht es gerade in dieser Geschichte nochmal eindeutig, es fehlt dieser Sympathiefaktor, dieses gewisse Etwas, was Eddie Guerrero hatte, und das hat Andrade nicht, und ja, viel Glück beim Versuch. Aber aus dem Vertrag rauszukommen, das wird nicht funktionieren auf diese Art und Weise. Damit handelt man sich ja doch wahrscheinlich nur das gegenteilige Szenario ein, dass man am Ende vielleicht noch ganz nach Hause geschickt wird und dass ein Exempel an einem statuiert wird.
Wenn man einen Vertrag unterschreibt, sollte man diesen auch einhalten. Man kann fragen, ob man raus kann, und dann ist ein Nein halt ein Nein. Das ist das Gleiche wie im Fußball. Da gibt es ja auch reihenweise Beispiele, wenn Leute sich rausstreiken wollen, beispielsweise Dembele damals beim BVB. Und das geht halt einfach nicht.
Aber
das zeugt halt auch wieder das Ding. Ja, das ist halt charakterlos und wirklich mies, so ein Verhalten, das quasi dieses Rausprovozieren, das geht einfach mit meinem Verständnis von Arbeit und Courage und Anständigkeit her nicht in, steht nicht im Einklang mit. Du unterschreibst dann 4-5 Jahre Vertrag und dann willst du nach einem Jahr raus. Was soll denn das?
Tja, weil du halt gedacht hast, bei WWE ist für 5 Jahre lang noch der alte Vinnie Mac am Start und bei dem bist du unten durch. Und dann hast du ja nur die Wahl, ne? Aber
das ist selber
ja,
schuld.
Man sieht, man sollte vielleicht doch irgendwo mit anderen, mit allem rechnen in dieser Branche und in der Welt generell. Aber wenn du den Vergleich mit Fußball bringst, wir haben ja aber im Vergleich zum Fußball eine ganz andere Grundkonstellation. Denn im Fußball enden solche Streiks ja doch meistens damit, dass sie erfolgreich sind,
ja,
weil einfach eine andere Interessenlage herrscht beim Arbeitgeber. Der Arbeitgeber möchte sich ja nicht seinen Wert kaputt machen, dadurch, dass eine Ablösesumme, in manchen Fällen ja auch sehr große, da als am Ende des Vertragsverhältnisses lauert. Sowas gibt's im Wrestling ja nicht. Deswegen, und im Gegenteil ist ja das Interesse, dass der Vertragsnehmer eben nicht irgendwo bei der Konkurrenz auftaucht, und man hat ja selber nichts davon, man kriegt keine 50 Millionen dafür überwiesen, dass man den zu WWE ziehen lässt, einen Andrade. Also würde man wahrscheinlich auch so nicht, aber
könnte WWE AEW ein Angebot machen von 10 Millionen für Andrade El Idolo.
Das wäre lustig. Ja, aber du hast dann ja als Arbeitgeber überhaupt gar keinen Anreiz, den aus seinem Vertrag herauszulassen, wirklich überhaupt keinen. Nee. Ne?
Ja, richtig.
Wir haben ja in der gesamten Vergangenheit gesehen, wie WWE das geregelt hat. Das ist ja auch relativ eiskalt. Also im Falle von Brody Lee, leider tragisch verstorben. Vertrag bis zum Ende, bis kurz vor Ende ausgereizen lassen und dann noch entlassen, dass er noch die 90 Tage Anschluss, 90 Tage Sperrklausel hatte, dass er dann 90 weitere Tage nicht zu AEW konnte.
Ja. Richtig, richtig mies.
Puck Neville als anderes Beispiel, den hat man halt dann relativ lange noch kalt gestellt, bis dann irgendwann man sich gedacht hat, ja, okay, jetzt bringt's auch nichts mehr. Und jetzt ist er so kalt, dass AEW jetzt auch nicht mehr so viel davon hat. War ein ähnlicher Fall. Ja, aber so ist halt, sind Wrestling Promotions haben einen Anreiz als Fußball liegen. Und deswegen ist auch irgendwo klar, also für mich irgendwo dann letztlich nicht überraschend, dass Tony Khans Ansage ist, nee, pack da sunt servanda für die alten Lateiner unter uns. Und das ist dann auch irgendwo die logische Lösung. Und das war dann auch dieselbe logische Lösung wie im Fall Malakai Black, der jetzt etwas verwinkelter und verwickelter ist, dann ja auch das Ergebnis war. Ja.
Ja, vollkommen richtig. Aber es setzt natürlich auch gleich ein Zeichen, dass dieses Märchenland oder Wunderland AEW doch nicht nur Märchen ist und doch nicht nur toll, sondern dass da auch harte Regeln gibt und Schlaraffenland ist zu Ende.
Ja, so wie irgendwann auch das Schlaraffenland Neustadt unter Triple H am Ende sein wird.
Ja.
Weil ewig werden da auch nicht alle glücklich sein oder sich auf ihre Chancen warten können.
Zweifelsohne, ja.
Ja, und das zeigt sich dann halt. Ne? Und wir müssen aber auch trotzdem auch nochmal über einen anderen Aspekt reden, nämlich wie das eine Schlaraffenland, von wegen, das ist hier keine Märchenwelt. Wir müssen ja auch über die Rolle reden, die WWE in dieser ganzen Angelegenheit spielt.
Die quasi immer reinsticht und abzuwerben versucht.
Genau, was ja nicht erlaubt ist eigentlich,
ja.
Worüber man mal reden muss. Es ist, es gibt gültige Verträge und in diesen Verträgen ist ein Verhandlungsverbot mit anderen Ligen eingebaut, so wie es ja auch umgekehrt in den WWE-Verträgen ist, wo ja quasi auch noch nach der Entlassung 90 Tage lang ein Verhandlungsverbot mit anderen Ligen gilt, mit AEW, was schon zu der ein oder anderen Geschichte, die Tony Khan da erzählt hat, wie jetzt genauso so Deals gelaufen sind mit Überraschungsdebüts von Leuten, deren Debüt quasi einen Tag nach oder am selben Tag nach Ablauf der 90-Tages-Sperre da gekommen ist, wo man sich hinterher auch öfters gefragt hat, so wegen, ist das genauso passiert? Aber ja, man weiß es nicht. Oder Jeff Hardy, der sich mal kurz vor seinem Debüt verplappert hat und gesagt hat, ich gehe zu AEW und dann ist ihm hinterher gesagt worden, du, das hättest du jetzt noch nicht sagen dürfen. Ne? Und umgekehrt, sich als WWE zu denken, scheiß drauf, ich spreche mal einfach alle AEW-Stars, die hier mit WWE-Vergangenheit haben, an und sag, geh mal auf die zu und sage, ja, versuch doch mal aus euren Verträgen rauszukommen, die Tür bei uns ist offen. Das ist vor allen Dingen halt auf eine Art und Weise, wo du weißt, das wird nicht geheim bleiben. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das wird nicht irgendwie unterm Deckel bleiben. Ne? Also das ist halt auch eine Art von Machtdemonstration, dass man sich halt denkt so, pff, mir doch egal.
Ja, es ist auch ein kluger Schachzug, um ein bisschen Unruhe in die Konkurrenz reinzubringen. Und das hat man offensichtlich geschafft.
Ja, du siehst, mit welchen Bandagen da gekämpft wird, ne? Deswegen, aber ja, ne, das ist halt, es ist halt ein verdeckterer Kampf, den WWE führt, als AEW umgekehrt führt. Ne? Tony Khan wird ja öfters so kritisiert, wenn er so diese, ja, etwas gallig reagiert in Richtung WWE, aber man sieht dann manchmal so im Nachhinein, dass diese Galligkeit halt auch irgendwie einen Grund hat, den man in dem Moment, wo er dann irgendwie gegen WWE da keilt, man noch gar nicht weiß. Aber gerade dieses gewisse Interview, so kurz nach der Macht über dieses eine Bastard Open Radio Interview, kurz nach der Machtübernahme von Triple H und Stephanie, wo er schon sehr säuerlich wirkte, da hatte man schon das Gefühl, okay, da wusste er vielleicht schon mehr zu dem ganzen Thema. Naja. Und jetzt ist klar, warum er stinkwütend ist und Verbindungen mehr da pflegt und vielleicht auch das nächste Mal beim nächsten John Cena Jubiläum vielleicht kein Chris Jericho sich da mehr zu Wort melden kann. Das wird man dann halt sehen, ja.
Jupp. Gleichzeitig finde ich aber auch von der anderen Seite betrachtet, diese Abwerbungsversuche zeugen ja auch davon, dass Triple H mit seinem jetzigen Roster nicht komplett zufrieden ist. Er hätte gerne Leute, die von Vince McMahon und Konsorten nicht gewürdigt wurden, nicht gefeiert wurden, hätte er gern zurück. Das heißt, er sieht sein Produkt nicht so qualitativ hochwertig an, wie es sein könnte.
Ja, das kann man so sehen. Es ist, man sieht auch in der ganzen Art und Weise, wie Triple H das sieht, dass er schon im Gegensatz zu Vince McMahon anerkennt, im Grunde genommen ist, Imitation is the sincerest form of flattery, ist das englische Sprichwort. Nachahmung ist die ehrlichste Form der Schmeichelei. Er macht vieles so, wie AEW es gemacht hat, weil er, glaube ich, offener und ehrlicher sich eingesteht, als Vince McMahon das getan hat, so von wegen, dass AEW halt einfach gute Ideen hatte und das Wrestling vorangebracht hat. Und das ist der nächste logische Schritt für WWE ist, die guten Ideen von AEW, die für WWE übernehmbar sind, dann auch zu übernehmen.
Yep. Ja. Amen.
Personalpolitik, mehr Fokus auf Wrestling, keine Scheu irgendwie auch mal PWG zu erwähnen, bisschen offener sein, nicht mehr diese rigide Sprachkontrolle, die es unter Vince McMahon gab. Verschiedene Sachen hat AEW vorgemacht, dass das funktioniert und WWE folgt dem Beispiel. Ja.
Keine hundertprozentige Abgrenzung, sondern Übernahme von Dingen, die gut laufen und die gut übernehmbar sind. Und so dadurch quasi eine Weiterentwicklung des Produkts erschaffen.
Ja, und das macht es ja sinnvoll. Auch AEW schwerer. Es macht auch AEW schwerer, sich davon abzugrenzen und damit seine Nische zu finden.
Aber die Quoten stimmen glücklicherweise weiterhin. Und wir können uns auf und drei
bis nicht, fünf... Und das darf man echt hier wirklich jetzt nicht vergessen. AEW steht super, immer noch super da. Es ist kein Krisenfall. Sie sind
nicht kurz vorm Ende.
Genau. Wenn ich schon lese, ja, wenn das so weitergeht, steht AEW vor dem Aus. Nein. Wirklich nicht. AEW steht vor dem Aus, wenn Tony Khan nicht mehr kann oder nicht mehr will. Das ist die Substanz, um die es hier geht. Nichts anderes. Alles andere ist halt, da sucht man jetzt halt einen Hot Take. Aber Tony Khan ist ein reicher Mann, der committed wie nix ist in das Wrestling-Business. Und das ist der Punkt, das ist die Substanz, die hinter dem Ganzen dahinter steht. Und zu sagen, ja, wenn der nächste World Champion da ausfällt bei AEW, nee, also AEW ist so lange da, wie Tony Khan Bock drauf hat. Und ich sehe nichts am Horizont, was ihm den Bock auf diese Bock darauf, diese Wrestling-Branche weiter aufzumischen, dann nimmt. Und das ist jetzt wichtig auch,
sich einzustellen. Hätte man vor einem Jahr absolut, ja. Hätte man vor einem Jahr gesagt, Omega, Young Bucks, CM Punk sind alle weg. Der hat mir gedacht, oh Gott, das ist Ende, shit. Und jetzt guckt ihr das Produkt an, alle Cody sind Rhodes. Zurzeit nicht da, Cody Rhodes richtig, plus und es Cody funktioniert Rhodes. Einwandfrei. Das ist ja, und von daran sieht man schon, wenn man dann sowas sieht wie, steht AEW vor dem Ende, Fragezeichen, ist es halt Clickbait und nicht mehr.
Einwandfrei ist jetzt zu viel gesagt, aber die Quote, also das Quotenniveau, auf dem man sich immer noch bewegt, und auf das die Fanrezeption. Klar, es ist, man ist gerade in einer Schwächephase, das ist eindeutig. Und man sieht an bestimmten Dingen, dass Tony Khan sich in bestimmten Sachen verzettelt hat, zu viele Fäden gleichzeitig da irgendwo gestartet hat und nicht mehr alle zusammenbringt in vielerlei Hinsicht. Das ist eindeutig festzustellen. Aber dafür steht AEW trotzdem einfach immer noch sehr, sehr gut da. Und
das mein Einwand frei war auf die Quote bezogen.
Ja, genau. Okay, ja.
Nicht auf das Gesamtbild. Natürlich liegt da viel im Argen, aber es ist nicht existenzgefährdend. Ja, womit wir unsere neueste Ausgabe beenden und natürlich jetzt die normalen Hinweise. Bitte folgt uns auf Facebook, Sport1 Wrestling. Folgt Martin Hoffmann @ Wrestlerzähler auf Twitter. Folgt mir, HeelTurnMarkus, auf Twitter. Folgt und bewertet uns am besten mit 5 Sternen bei Spotify, Apple Podcasts und wo überall ihr Podcasts hört. Vielen Dank, dass ihr uns verfolgt und uns bittet, neue Folgen zu machen. Uns macht Spaß und ich hoffe, euch macht es in Zukunft auch noch Spaß. Ja, Martin,
wir freuen uns sehr.
Ich danke dir vielmals.
Markus, ich danke dir.
Einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mal. Good fight, good night.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.